Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, hier sind wir wieder mit spannenden News der letzten zwei Wochen. Heidi und Wolfgang, ich hoffe, euch geht's gut. Wolfgang, ich habe schon gehört, du behältst hier im Norden ein kühles Köpfchen in dieser heißen Woche.
Ja, das tue ich ja immer. Das ist ja mein Wesen, den kühlen Kopf zu bewahren.
Sehr gut. Da braucht das kalte Hamburg nicht dazu. Das schaffst du auch im Süden. Sehr gut.
Nee, da reichen auch die Füße in Eiswasser.
Sehr gut, ja. Heidi, du hast gesagt, du schaust heute schon den Bootdeulen zu. Hast du deine Füße im Wasser oder siehst du nur die Boote im See vorbeifahren?
Nein, ich sehe die Boote vorbeifahren. Ich bin aktuell noch in Kärnten, im Wunderschönen. Es ist Gott sei Dank nicht ganz so heiß wie im heißen Wien, wo zwar ein Lüftel geht, aber dennoch natürlich die Großstadt ist ganz was anderes. Aber für mich geht es nach einem beruflichen Termin dann heute wieder retour und ich freue mich dann auch schon wieder, wenn ich im Büro sitze und dort dann meine Umgebung habe zum Arbeiten.
Sehr gut, ich freue mich auch morgen auf die Klimaanlage in unserem Center, weil ich sitze heute auch im Homeoffice und da ist es nicht so kühl in der Tat. Ja. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir starten hier mit unseren spannenden Informationen, die wir heute wieder gesammelt haben und unserer ersten Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und in der ersten Kategorie fange ich mal an mit einem kleinen Wortspiel. Schein oder Nichtschein, das ist natürlich nicht korrekt ausgesprochen, weil der Konzern, um den es geht, wird eher ausgesprochen Shein. Das ist der chinesische Fashion-Gigant, der aus Fast Fashion Ultra Fast Fashion gemacht hat. Und die Gen Z-Konsumentinnen abholt und eigentlich alle erstaunt, dass so ein Unternehmen wie Shein, die für alle Schlechte stehen, was die Globalisierung zu bieten hat, einen solch kometenhaften Aufstieg hinlegen kann. In nur wenigen Jahren hat der chinesische Ultra-Fast-Fashion-Produzent es geschafft, an die Spitze von E-Commerce zu kommen. Und nun will man auch noch mit Pop-Up-Stores in europäische Metropolen gehen, um die Online-Experience und die Shopping-Experience zu erweitern. Wir haben ja schon mal darüber berichtet, aber nochmal ganz kurz. Shein wurde 2008 von dem chinesischen Marketing-Experten David Xi gegründet. Da hieß es damals noch SheInside. Und später hat man daraus dann einen einfachen Namen gemacht, hat extrem niedrige Preise, extrem viel Auswahl gebracht und hat es, wie gesagt, zum weltweit größten Anbieter von Fast Fashion ist man geworden. Man weiß wenig über den Konzern. Man sagt, über 7000 Mitarbeiter sollen inzwischen in China für den Konzern arbeiten. Der Fokus liegt auf Exporten. Das Unternehmen versendet Bekleidung, Make-up, Accessoires in mehr als 150 Länder. Und natürlich auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. In China selbst ist das Unternehmen eher wenig bekannt. Da hat man sozusagen noch nicht seinen Aufschlag gemacht. Groß geworden ist Shein durch Kooperationen mit Influencer, sowie einen ganz bestimmten Algorithmus, mit dem der Konzern die neuesten Trends durch das Klickverhalten seiner Nutzer auswertet in den sozialen Medien und damit rauskriegt, aha, alle klicken Nike Sportsocken an, also müssen wir auch Nike Sportsocken machen und das dann in einer unglaublichen kurzen Zeit umsetzt zu ganz geringen Kosten, alles in China und es dann schafft, von China aus in rasender Zeit nach Europa oder in die ganze Welt zu bringen. Und die werden unterstützt durch sogenannte Hauls, also wo die Menschen sozusagen kleine Videos machen und darüber berichten, wie ihre Sachen ankommen, wie sie und sie präsentieren das online, sie machen sie damit immer größer, haben eine riesen Community aufgebaut, Und es gibt so ein paar Hashtags, da wird man auch gerne dann mit Sarah verglichen. Nicht, weil Sarah so schnell ist, aber weil man dann sagt, ja, guck mal, ein Kleid bei Sarah kostet $79 und wir bringen das gleiche Kleid oder ein ähnliches für $15 auf den Markt. Naja, und jetzt kommt man eben mit Pop-Up-Stores in europäischen Metropolen. Man hatte vom 4. bis zum 12. Juni in Lissabon angefangen und jetzt kommen, hat das auch schon mal getestet in New York und jetzt kommen weitere Läden dazu. Da gibt es natürlich riesen Warteschlangen und wer es dann ausgehalten hat, hat dann am Ende auch einen kleinen Rabatt bekommen. Ne? So, und Shein plant 2024 angeblich gemäß Bloomberg seinen Börsengang in den USA. Und das, wie gesagt, obwohl sie ja gegen nahezu alles verstoßen, worum sich andere Fast-Fashion-Unternehmen bemühen. Ein Schweizer Unternehmen hat jetzt hier gerade nochmal die Herstellungsmethoden untersucht und die Mitarbeiter arbeiten da zu gefährlichen Bedingungen und teilweise in einer 75-Stunden-Woche. Also toll ist das nicht und sozusagen die Herstellung von so vielen Teilen ist auch nicht zeitgemäß mehr. Also da gibt es eigentlich für mich eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was sozusagen die eine Generation Friday for Future auf die Straße bringt und sagt, wir müssen was für unsere Umwelt tun und in der Realität wird günstig und einfach und unter schlechten Bedingungen gekauft. Naja, das wird wohl auch erstmal so bleiben. Jedenfalls die Nachricht ist, Pop-Up-Stores in Europa und geplanter Börsengang in den USA innerhalb der nächsten beiden Jahre.
Ganz schön gruselig in der Tat, ne? Gerade auch, wenn man recherchiert, ich sehe das ja auch auf Google, wenn ich irgendwas Spezielles suche, gleich eines der ersten Ergebnisse, wenn man dann auf Shopping geht, ist Shein. Und klar ist man verleitet, dann da auch mal auf Kaufen zu drücken, weil das einfach nur so günstig ist. Aber ja, dadurch, dass man ja auch, sag ich mal, da informiert ist von dem, was wir berichten, macht man dann doch lieber, sucht man dann doch lieber einen anderen Anbieter auf.
Ja, genau.
Ganz genau.
Ja, und eine Alternative wäre zum Beispiel einzukaufen bei Uniqlo. Dahinter steckt ja der japanische Konzern Fast Retailing. Die haben das auch in dem Namen schon, Fast, ne? Aber die verarbeiten natürlich ganz andere Qualitäten. Uniqlo ist ja bekannterweise in Deutschland mit 10 Stores vertreten. Das sind auch nicht mehr dazugekommen jetzt in der Corona-Zeit. Und die haben gerade ihre Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet. Und die waren alles andere als schlecht. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,3% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Profit wuchs um beachtliche 36% zum Vorjahr und bewegt sich damit auf Rekordhöhe. Die besten Regionen waren Südostasien, Europa, Nordamerika, Japan. So steht jetzt für die ersten drei Quartale durch das starke dritte Quartal insgesamt schon ein Wachstum von annähernd 4% fest. Es gibt auch Länder, in denen Uniqlo sozusagen nicht von der Stelle kam, aus bekannten Gründen. Das ist eben China, weil da durch die Corona-Maßnahmen immer noch Lockdown herrscht und sie da entsprechend keine Umsätze machen konnten. Aber das Unternehmen hat jetzt nach dem dritten Quartal einen Operating Profit von 15%. Das ist ziemlich hoch, das muss man sagen. Das wird eigentlich im Fashion-Bereich nur von Luxusmarken erreicht, die auch deutlich darüber kommen. Aber in dem Normalbereich, in dem kommerziellen Bereich, kommen Inditex und H&M auch nicht an die 15% vom Umsatz ran. Also das ist schon sehr, sehr stark. Sie haben eben jetzt gesagt, dass für das gesamte zweite Halbjahr, es fehlt jetzt noch ein Quartal, ein wirklich gutes Ergebnis erreichen mit starkem Umsatzwachstum und vor allen Dingen starkem Profitwachstum. Also man hat da in Japan offensichtlich während der Corona-Zeit die richtigen Schlüsse gezogen und Entscheidungen getroffen, Kollektion verbessert. Man hat vor allen Dingen Digitalisierung stark nach vorne gebracht. Ich war diese Woche nochmal in einem Uniqlo-Laden und das ganze Self-Scanning, Self-Payment hat man da schon nach vorne getrieben. Kassenbon kommt automatisch nach Hause. Man findet alle Artikel online und also die haben wirklich da viel gemacht, muss ich sagen. Und das zahlt sich eben auch in einer besseren Kostenstruktur aus und in besseren Umsatz. Ne? Also ich finde, die haben jetzt Geld, die Dividende wird deutlich angehoben und da ist jetzt zu erwarten, dass das dann auch zu weiterem Wachstum führt. Das Filialnetz wurde übrigens auch nochmal optimiert. Also im Moment betreibt das Unternehmen 3.565 Stores weltweit. Die haben 242 geschlossen, 204 neu eröffnet. Also insgesamt haben sich die Anzahl der Stores verringert. Aber man hat optimiert, kleine geschlossen, größere neu aufgemacht. Also ich finde, das sind bemerkenswert gute Ergebnisse. Und wenn ich das nochmal sagen darf, der Unterschied zu Shein ist einfach, das ist eine andere Qualität an Ware und das ist keine Wegschmeißmode, Wegwerfmode, das ist schon, das hat was. Ne? Also deshalb sage ich mal Hut ab.
Auf jeden Fall. Fühlt man sich auch immer wohl in diesen Stores, wenn man reingeht. Man weiß auch, was man hat. Die Leute sind freundlich und es ist immer en gros, sage ich mal, eine angenehme Shopping-Experience in den Uniqlo-Stores. Gemäß meiner Erfahrung.
Ja, genau. Ich warte schon so lange auf einen Store in Wien. Also es wird an der Zeit.
Weiß ich auch nicht. Ne? Ich habe mir auch schon ein paar Flächen gedacht. Ah, da würde gut ein Uniqlo reinpassen. Da.
Ja, ich glaube, es waren aber noch Verhandlungen, nicht. Aber es ist dann so, am Schluss dann doch nichts geworden. Schade, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, es ist ja immer so, wenn man quasi in ein Land geht und macht nur einen Store auf, das ist natürlich eine unheimliche Kostenstruktur, die man mitschleppt, weil man muss ja Gesellschaft gründen, ja, und so weiter. Da hängen ja auch entsprechende Kosten dran. Und man sucht sich zunächst einfach mal die Länder aus, wo man mehr als einen Laden machen kann, weil man dann schneller profitabel ist.
Ja, ja. Klar, ja. Sowieso.
Ja, apropos neue Länder, ich sag mal noch hier eine kurze Meldung, ganz aktuell von H&M. Die ziehen sich jetzt komplett aus dem russischen Markt zurück. Da haben sie ja seit 2009 ihre Geschäfte betrieben, aber aktuell ist es angesichts der aktuellen Lage unmöglich, hat die Firmenchefin Helene Helmersen am Montag erklärt. Und die Läden waren ja schon geschlossen. Sie werden jetzt befristet wieder eröffnet, um die letzten Bestände zu verkaufen. Und ist natürlich sehr traurig, dass da Kollegen betroffen sind. Aber ich denke mal, das ist eine Entscheidung, die auch viele andere Konzerne aus dem Westen gemacht haben. Und H&M wird die 190 Millionen, die das kostet, in der nächsten Bilanz abschreiben. Ja, und dann wird das Angebot in Russland immer dünner.
Und darauf aufbauend, ne, ziehen auch manche Unternehmen ja dann ihre Schlüsse daraus und stellen sich dann auch dementsprechend auf. Jetzt nicht nur wegen der Russland-Krise, Ukraine, ich sag mal auch wegen den Klimabedingungen. Reisen wir jetzt mal kurz ins Chiemgau, denn hier eröffnet nämlich Kaufland ein sehr nachhaltiges und modernes Gewächshaus, nämlich eines der modernsten auch dann in Deutschland. Und das macht Kaufland zusammen mit der Familie Reichensturner. Da werden dann nämlich auf einer Fläche von circa 22 Fußballfeldern Erdbeeren, Tomaten und Paprika ganzjährig angebaut und auch geerntet. Über das ganze Jahr bekommt man dann da eben die verschiedensten Tomatensorten. Was gibt es denn da alles? Cherry-Tomaten, Rissentomaten und was Kaufland da sonst noch alles im Sortiment hat. Und dazu kommt dann auch noch zwischen März bis November Paprika. Und im Frühjahr und Spätsommer, aber auch zwischen Oktober und Dezember, wird es dann Erdbeeren geben aus Bayern, die dann eben in diesen Zeiträumen in die Kaufland-Filialen auch verteilt werden. Der dafür benötigte Strom- und Wärmebedarf wird zum Teil bereits jetzt und dann auch in der Zukunft fast ausschließlich über erneuerbare Energien abgedeckt. Und ja, Kaufland hat auch so Studien abgeschlossen, dass, um dieses Projekt dann eben auch vorzubereiten. Und da kam dann eben auch heraus, dass viele Deutsche im Winter auch gerne Paprika oder Tomaten essen. Also ich esse das eigentlich auch das ganze Jahr über. Und mehr als die Hälfte der Deutschen, also 55% circa, denen ist dabei wichtig, dass das Gemüse ganzjährig in Deutschland angebaut ist.
Naja, jetzt macht das Geschäft ja, machen die Holländer, ne? Ganzjährig mit ihren Anlagen. Und so hat man natürlich jetzt den Vorteil, oder Kaufland in diesem Falle, dass man sagen kann, wir verarbeiten Gemüse, wir verkaufen Gemüse aus Deutschland regional und nicht mehr aus Holland. Klingt ja erstmal noch besser, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ist ja, ganz super. Schlauer Schachzug.
Ist halt mal, ist halt mal ein Invest, aber kann sich dann auch rentieren. Vom Chiemgau kurz mal ab nach Hongkong, denn auch ja, diese Shopping-Destination tut sich ähnlich zu dem, was du davor aus Russland berichtet hast, Wolfgang, etwas schwer. Burberry ist nämlich eine der aktuellsten Luxusmarken, die nun ankündigen oder wo bekannt wurde, dass die ihren zweiten Store in Hongkong, nämlich an der Canton Road, schließen. Zuvor haben sie nämlich 2021 an der Russell Street geschlossen. Ja, der Store an der Canton Road, der dreistöckige Laden, ja, befindet sich eben an dieser berühmten Einkaufsstraße, die früher ja wirklich wie ein Magnet galt und ja, den Luxus-Shopping-Tourismus da angezogen hat, vor allem chinesische Käufer. Ja, die noch anhaltenden Grenzschließungen mit Festland-Kino, China, ja, schränken das natürlich weiterhin massiv ein. Und andere Marken haben ja auch bereits ihre Läden in Hongkong geschlossen, darunter eben Valentino, Tiffany und Coach auch. Ja, dazu hat natürlich auch die Corona-Pandemie dann davor beigetragen, dass das jetzt nicht wieder auf Hochtouren läuft und ja, die entflammten Proteste, die da auch ja, stattgefunden haben. Aber Burberry hat sich nicht ganz aus Hongkong zurückgezogen und betreibt auch weiterhin Läden. Und das Haus fokussiert sich auch weiterhin stark auf den asiatischen Markt. Also man sieht da ja auch weiterhin das Potenzial und hält daran fest. Und da dann zum Beispiel vergangene Woche, man sieht das jetzt sowieso auch in den sozialen Medien, diese ganzen Sommer-Pop-Ups, aber ein sehr spektakulärer, den hat eben auch Burberry gefeiert, nämlich den Launch der jüngsten TB Summer-Monogramm-Kollektion mit einer visuellen Übernahme der Ananti Cove-Bucht in Busan, also in Südkorea. Hier wurde das Resort als Pop-Up und Schaubühne genutzt. Und Burberry kleidete da den ganzen Poolbereich und die Outdoor-Terrassen ein, aber auch die Restaurants und anderen Elemente des Resorts. Da kann man dann eben Burberry diese mit den neuen Monogrammen, Sonnenschirme, Sitzkissen, Strandliegen, aber auch Rettungswesten für Kinder erstehen und bestaunen. Und ja, hat dann halt wieder hier Content und Stories to tell. Dann von Hongkong und unserer ersten Kategorie. Schauen wir mal, was sich vielleicht so an ja, Neueröffnungen getan hat, nach den ganzen Schließungen, die wir gerade besprochen haben, und switchen in unsere nächste Kategorie.
Neueröffnungen und neue Formate.
Ja, Anna, ich sehe schon, wir werden heute ganz international. Wir reisen heute einmal quer rund um die Welt und wieder retour. Also ich berichte jetzt von einer Neueröffnung vom Sneaker-Level Wea. Das hat ja vor kurzem in Berlin-Mitte seinen allerersten Store in Deutschland eröffnet. Neben Lifestyle-Running-Kollektion für Männer, Frauen und Kinder findet sich im Store auch ein Schuster, der eben für die Reparatur und die Reinigung von Schuhen da ist. Finde ich natürlich persönlich eine ganz tolle Geschichte. Wea hat ja Stores in Paris 2019, aber auch New York City 2020 eröffnet. Jetzt war offenbar Berlin an der Reihe. Warum? Weil die ja, man macht immer Stores auf dort, wo man sich quasi wie zu Hause fühlt, ist das Credo, das Firmencredo. Und Berlin soll Sie erinnern, ein bisschen nach São Paulo, und deswegen, da fühlen Sie sich wohl. Jetzt haben Sie in Berlin in der alten Schönhauser Straße in Berlin Mitte einen ganz tollen Shop eröffnet. In Zusammenarbeit mit einem Berliner Architekten. Und wie schaut der aus? Das sind Materialien, also ganz schlicht, ganz minimalistisch. Beton, Eiche, Stahl und Erde. Das sind so Kuben, die aneinandergereiht sind und übereinander. Und dort findet man die Produkte. Also ja, wenn man mal in Berlin ist, kann man sich das gerne anschauen.
Und da ist mir eingefallen, Heidi, talking about Sneakers. Ich glaube, die sind jetzt nicht so nachhaltig wie die französischen Veja-Schuhe. Aber Axel Arigato, die Schweden nämlich, da habe ich letztes Mal auch gesichtet, dass die auch einen Store in Berlin-Mitte abgeklebt haben. Das heißt, da gehen wahrscheinlich Bauarbeiten hinter der Kulisse vor. Und ich gehe davon aus, dass wir auch da bald über eine, Berliner Store-Eröffnung berichten können, nachdem die Marke in 2021 bereits in München eröffnet hat. Bin ich auch gespannt drauf. Die finde ich auch sehr, sehr cool. Die haben eben, wie gesagt, Fokus auf Sneakers, aber auch Apparel, bisschen Streetwear. Hab zwar auch noch keins von den Teilen, aber schaue ich mir auch öfters an. Genau, dann von Deutschland reisen wir mal hier kurz nach Italien. Ich fand es mal auch spannend, wir berichten eigentlich immer viel über Marken, aber es ist auch mal ganz interessant zu sehen, was tut sich so eigentlich auf der größeren Bühne, nämlich den Shopping Malls. Und da berichtet Klépierre von einer erfolgreichen Erweiterung ihres Shopping Centers in der Nähe von Bologna in Italien, nämlich Gran Reno. Hier wurden jetzt nämlich innerhalb von 2 Jahren zusätzliche 16.000 Quadratmeter angebaut. Insgesamt gibt es dann 9 Restaurants und eine tolle Rooftop-Terrasse, die Terrazza Bologna, in dem erweiterten Shopping-Center, das dann insgesamt 150 Stores hostet. Mit der Erweiterung kamen neue Brands hinzu wie Primark, auch ein beliebter Mieter, wenn man Shoppingcenter erweitert, Nike, Zara, H&M und Snipes auch. Und wie gesagt, auch, es ist auch ein architektonisches Highlight. Man hat halt viel Tageslicht auch drinnen, weil es oben so ein großes Glas-Canopy gibt. Und die Böden sind mit Natursteinen gepflastert sozusagen und viel Holz auch. Also ein Konzept, das man sich anschauen kann, wenn man mal in der Nähe von Bologna ist und sich für Shoppingcenter interessiert. Von Italien treibt es uns jetzt wohin, Heidi? Sind wir jetzt wieder zurück in Germany?
Es treibt uns in eine ganz andere Welt, nämlich in die Welt der Sinne, also in eine Welt für alle Sinne. Mein Lieblingsthema seit vielen Jahren, wurde ja milde belächelt vor Jahren, wo ich alle Sinne in den Point of Sales anbieten wollte. Aber nun hat auch ein weiterer Anbieter darauf zurückgegriffen, nämlich Adler. Adler will jetzt auch seinen Kunden in den Modemärkten, also dass sie sich wohler fühlen natürlich. Jetzt haben sie die ersten Märkte mit Cafés und die Heißgetränke und Säfte anbieten, aber auch Leselounges und Unterhaltungsscreens. Und so wollen sie natürlich für ein tolles Einkaufserlebnis sorgen. Adler ist ja auch inzwischen sportlicher geworden. Der Outdoor-Experte C-Track Outdoor Sports hat die ersten Adler-Filialen mit Shop-in-Shop-Verkaufsflächen ausgestattet. Also jetzt bekommt man dann auch natürlich Outdoor-Tracking-Ware, Freizeitbekleidung. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema. Und natürlich hat Adler mit seiner Fremdmarkenstrategie auch den schwäbischen Textilhersteller Trigema Wir haben davon früher schon im Jahre berichtet, aber auch eine Partnerschaft mit Ferrero angestrebt und gemacht. Also da tut sich jetzt einiges. Jeder versucht quasi die Kunden zu erweitern, die Zielgruppe zu erweitern und ja, Fremdenmarkenstrategie ist bei Adler ganz hoch im Kurs offenbar.
Ja, das hat man ja schon eine ganze Weile versucht. Die Cafés sind im Grunde genommen back to the roots, weil ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber Adler hat ja früher in den großen Häusern auch selber richtige Restaurants betrieben. Da sind die Kunden ja mit Bussen angekommen, dann gab es eine Modenschau, da sind Stars aufgetreten, haben gesungen und die Kunden unterhalten. Und das hat man dann über die Zeit sozusagen immer weiter zurückfahren müssen, weil sich das nicht mehr gerechnet hat, denn die Kunden sind sehr alt geworden und Adler bemüht sich ja schon seit Jahren sozusagen jüngere Kunden anzusprechen und wieder zurückzuholen und und hier die Produkte aus dem Outdoor-Bereich, die passen natürlich, weil die Generation 60 plus ist ja sehr bewegungs- und wanderfreudig und kauft das dann entsprechend früher mit den Eigenmarken und jetzt eben mit der Fremdmarke ein.
Macht Sinn. Die Outdoor-Marken sind ja wirklich die Rising Stars der letzten Monate und Jahre, auch natürlich durch die Pandemie und den, ja, sag ich mal, Draußensein-Drang befruchtet. Und das passt ganz gut, denn ich habe hier auch einen Bericht gefunden, nämlich von der kanadischen Outdoor-Apparel-Marke Arc'teryx. Sagt euch die was? Wolfgang, ja. Sind die auch deine Wanderungen an?
Ja. Nee, aber die Marke, die ist bekannt, ja.
Ja.
Genau. Auch die, ja. Stark beim Skifahren. Mhm.
Und die eröffnen weiterhin Stores in Kanada, zuletzt jetzt in der CF Market Mall und Toronto Eastern Center folgt jetzt auch noch diese Woche. In Kanada betreibt die Marke dann mittlerweile 13 Stores und 2 Outlets. Sie sehen aber Potenzial, bis zu 35 Stores in Kanada zu betreiben auch. Die Marke ist halt davor sehr stark auch auf Wholesale hat auf Wholesale fokussiert. Und man sieht es ja, wir berichten ja auch mehr und mehr, dass die Marken, sage ich mal, auch mehr in diese B2B-Schiene jetzt gehen, weil sie da eben das Potenzial auch erkennen mit den eigenen Stores. Und in den USA hat die Marke auch 24 Stores, sowie Stores in Europa, Asia Pacific und China mit insgesamt 160 Stores dann weltweit. Schweizer, die CEO des Unternehmens sagt, we plan to open 8 stores this year and last year we had to scale back because of COVID. We had planned a lot more and I think we only opened 3 stores. Wie es halt dann auch so war während der Pandemie, man hatte große Pläne und hat es dann vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt. Auch wie Kaufland, der sein Gewächshaus fast 100% aus erneuerbaren Energien dann betreiben wird, macht das Arc'teryx jetzt schon zu 100% bei allen Stores, die sie eröffnen. Alle Stores sind 100% aus erneuerbaren Energien bewirtschaftet sozusagen. Und Arc'teryx bleibt auch fokussiert, weiterhin zu expandieren. In 2022 sind 20 Stores in Europa und Nordamerika geplant.
Es geht dahin.
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn. Gut zu hören. Vom Westen kommen wir jetzt wieder in den Osten. Wir machen die Reise wieder nach Asien. Einen kurzen Ausflug. Wir haben zu Beginn, also 2020 war ja der Beginn der Wanderausstellung in Wuhan. Und zwar der Beginn der Wanderausstellung von C. Louis Vuitton. Und diese Ausstellung ist jetzt angekommen in Tokio. In Tokio mit am Grass Square. Und nach Stationen in Dubai und Hangzhou, eben nun in Tokio sehr präsent. Warum ist es eben so schön und so wunderbar? Und vielleicht ist eine der Hörer in Tokio in nächster Zeit, weil die Ausstellung ist bis 21. August 2022 noch geöffnet, bei freiem Eintritt und sicher sehr spannend. Es werden halt die Stationen des Louis Vuitton gezeigt, vom Reisen auch die wichtigsten Stationen, wie man gereist ist in den letzten 160 Jahren, weil für dieses Jubiläum wurde ja auch die Ausstellung konzipiert. Das Spannende bei dieser Ausstellung ist, dass der Besucher beim Betreten ein Porträt des jungen Louis Vuitton sieht, also man wird begrüßt von ihm. Und dieses Porträt wurde vom Künstler Refik Anadol mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entworfen. Also das ist sicher eine spannende, ein spannender Moment. Der ganze Raum ist den wichtigsten Beiträgen von Louis Vuitton zur Erfindung von Gepäckstypen gewidmet. Also diese wie Koffer, also wie Wardrobe-Koffer beziehungsweise auch Skateboard-Koffer. Und das sind die Eckpfeiler, die natürlich in der Entwicklung der Lebensstile und Reisegewohnheiten der letzten 160 Jahren da waren. Also wie gesagt, bis 21. August geöffnet und natürlich diese immersive Reise durch die 160-jährige Geschichte ist jetzt ein guter Übergang zu unserer nächsten Kategorie.
Neues aus dem Metaverse.
Gucci, Givenchy, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike, sie alle werben um die knapp 54 Millionen tägliche Nutzer im Spieleportal Roblox. Also das ist der Stand vom ersten Quartal 2022. Nun hat jetzt auch Burberry eine fünfteilige Taschenkollektion mit dem bekannten Roblox-Designer Billaboy entwickelt. Diese zeigen die Innovationsfreude und die Verbundenheit mit der Community. Gibt es in fünf Farben. Das ist das Taschenklassikermodell Lola. Und in fünf Farben ist diese eben vorhanden. Und zwar so in einem Tannengrün, Weiß, Silber, Schwarz mit so Abzeichen und Hellblau, also Babyblue. Und diese fünf Modelle waren 24 Stunden lang erhältlich, leider schon vorbei, vom 11. bis 15. Juli. Und man sieht, dass diese Community immer weiter wächst und immer mehr da täglich spielen und sich dann natürlich für ihre Avatare, für ihren Auftritt im Metaverse natürlich auch dementsprechend rüsten.
Sehr gut. Und damit sind wir dann auch schon in unserer letzten Kategorie angekommen. Und ich bin gespannt, was es hier heute Neues gibt.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Naja, da habe ich etwas gefunden, was sehr skurril ist, wenn man sich überlegt, dass der gute Yeezy-Gründer ein Vermögen von rund 2 Milliarden Euro hat, haben oder haben soll. Also, und zwar, was ist passiert? Ein Modeverleih, David Casavant Archive, hat den Musiker auf 400.000 US-Dollar verklagt, weil er 2020 aufgehört hat, Mietgebühren für 13 seltene Exemplare zu zahlen. Also, es ist ja nichts Neues, dass dem Künstler wie ja, auch seine Frau, seine Ex-Frau Kim Kardashian oder Lady Gaga, Tom Brady und so weiter und so fort, die leihen sich natürlich auch Stücke aus, klarerweise. Aber bis dato haben anscheinend alle immer gezahlt. Bei Kanye ist es nicht so. Der hat halt von Helmut Lang, Raf Simons und so weiter Teile ausgeborgt, darunter auch an 50.000 Dollar Parker. Und eben nicht bezahlt. Und vielleicht hat er schlicht und ergreifend drauf vergessen, weil ich meine, am Geld kann es ja wohl nicht liegen, oder?
Wahrscheinlich nicht, ja. Der dachte sich, nee. Das ist ein Geschenk, oder was? Dass er dann ja so famous ist, dass er das dann einfach so haben kann. Ne? Schon ein bisschen frech, ne?
Frech.
Aber ja. Vor einer Klage kommen ja auch nochmal Mahnungen. Also so kann es ja dann auch nicht sein, dass er dann so vergessen hat, weil er hatte sicher da auch seine Personal Assistants, die dann auch diese Mahnungen wahrscheinlich entgegennehmen. Also da muss er schon ein paar Schritte vor der Klage gegeben haben.
Ja, vielleicht der Personalmarkt ist ja im Moment eng und vielleicht hat er da einen kleinen Engpass und niemand kann seine Briefe aufmachen. Ne?
Man ja, weiß ist so, genau. Oder war so beschäftigt, dass die neue Kim Kardashian zu finden. Ja, waren ja auch schon einige in der Line.
Ja, dann kommen wir mal hier zur nächsten Meldung. Die ist, da fühlen sich auch einige Menschen betrogen. Und zwar der Verein Freie Bauern fühlt sich von VW betrogen. Und die haben jetzt mal eben aus VW, Volkswagen, haben sie gemacht veganer Wahnsinn. Dafür soll die Abkürzung stehen, weil die grüne Politik vieler Konzerne auch Auswirkungen hat. Nämlich bei VW gibt es eine fleischfreie Kantine, es gibt ein milchfreies Stadion, was immer das heißt. Und deshalb haben die, wie gesagt, diese Bauern, der Verein Freie Bauern gesagt, sie kaufen kein VW mehr und haben eine Website gemacht, vw-panne.de. Und da haben schon hunderte Landwirte diesen Boykottaufruf unterzeichnet. Ja, jetzt muss VW fürchten, dass da die Umsätze stark zurückgehen. Naja, wie gesagt, fleischfreie Betriebskantine ist sozusagen Stein des Anstoßes und eine Milchaktion im Stadion von VfL Wolfsburg, da hat es eben neben normaler Milch auch Hafermilch gegeben. Ja, das trinken die Leute ja heute auch, ne? Und, ja, genau. Und für die Landwirte ist das ein Reizthema, weil sie sagen, hier mit diesem ganzen Greenwashing, billige Marketinglüge, tierische Produkte pauschal als klimaschädlich zu verurteilen, das sei unredlich, weil die Bauernfamilien, die jahrelang die Bevölkerung gut ernährt haben, die würden damit in die Armut getrieben. Ja.
Wobei ich auch sagen muss, wer trinkt im Stadion einen Schluckerl Hafermilch? Also,
ja, also es können mit Sicherheit keine großen Mengen sein. Ne?
Okay.
Ja. Ja, aber das Beste fand ich jetzt hier als eine kleine Meldung. Und zwar, da geht es um Eisessen. Ja, woraus isst man ein Eis? Normalerweise aus einer kleinen Waffel, ne, die man in der Hand hält. Da ist Delphina de Lettre, das ist eine geborene Fendi, was Besonderes eingefallen. Sie wollte wohl dazu beitragen, dass einem die Sommerzeiten besonders in Erinnerung bleiben. Ne? Bei dem einen ist das Ziegenkäse-Kürbiskern-Eis am Ammersee, was einem geschmeckt hat oder auch nicht. Oder wie man am Hafen von Saint-Tropez als fünfköpfige Familie für eine Runde Eis knapp 100 Euro bezahlt hat. Sie hat einen draufgesetzt und hat jetzt ein Kono 925 gemacht. Das ist eben eine Silberwaffel, die auch graviert werden kann. Die ist antibakteriell, kostet nur 650 Euro und da kann man wunderbar eine Kugel Eis reinpacken und stilvoll verzehren.
Wahnsinn. Und das ist aber wiederverwertbar. Also,
ja, natürlich. Becher. Klar.
Ah,
ja,
okay.
Also,
und vielleicht so ein Kettchen zum Umhängen, oder? Weil ich meine, in der Tasche wäre es nicht transportieren. Also ich finde.
Definitiv dann. Oder so ein Schachtel, gibt es wie bei einer Sonnenbrille vielleicht so ein.
Ah, ein Etui. Ein Kono-Etui.
Kono-Etui, ja.
Wahnsinn.
Ja. Dann schließen wir, sage ich mal, ja, on that note mit unserem Funny Retail Gossip. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf unserer Seite auf LinkedIn folgt. Wir werden diesmal auch so einen kleinen English Summary zusammenstellen, wenn wir den dann veröffentlichen, den Podcast, und hoffen, dass dann auch unsere englischsprachigen Zuhörer oder noch nicht Zuhörer dann informiert sind. Und genau, ich freue mich aufs nächste Mal.
Okay, schönen Sommer noch. Genießt die Zeit.
Schöne Grüße.